und herzlich willkommen zu Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René.
Ja, auch von mir, von uns ein herzliches Willkommen. Ja.
Hallo und guten Tag.
Hallo und guten Tag. Darauf haben wir uns gerade geeinigt. Fangen wir an in diesen wilden Zeiten. Ja. Ich weiß, du wolltest mich fragen, wie es mir geht, aber ich kann das jetzt auch rumdrehen und einfach schnell fragen, wie es dir geht.
Ja, ich habe die Frage dir gestellt, weil sie mir zu unspezifisch ist. Also, ja, wie geht's dir? Worauf bezieht sich das?
Also, für uns ist das gerade so eine Frage, die wir uns tatsächlich echt öfter stellen als sonst, weil wir merken, dass bei uns so viel los ist. Nee, ja, die Frage stellen wir uns durchaus auch gerade öfter. Wir fragen uns tatsächlich gerade auch öfter mal, wie es unseren befreundeten Menschen geht. Mhm. Wirklich, also ist wirklich so. Wir haben auch das Gefühl, dass sich alle gerade viel häufiger anrufen. Wir haben im Schnitt momentan 2 bis 3 Telefonate am Tag. Oh, das ist für uns richtig viel. Mhm. Aber wir haben das Bedürfnis, viel im Kontakt zu sein. Wir haben das Gefühl, viele andere haben das. Und ja, wir denken schon auch gerade viel darüber nach, wie es uns geht und wie es aber auch anderen Menschen geht. Ja. Aber wir benutzen die Frage tatsächlich gerade oft dafür, ein Stück weit zu verstehen, wie es uns wirklich, also wir fragen uns wirklich ganz konkret, ne, wie geht es mir gerade, wie fühlt sich der Körper an, wie fühlt sich Teile meines Körpers an, wie fühle ich mich gerade an dem Ort, wo ich bin, was ist gerade kopfmäßig so los, was ist das für ein komisches Blubbern im Hintergrund, warum habe ich eigentlich gerade eine Panikattacke, ich habe gerade so, also genau, also deswegen doch, wir stellen uns die Frage tatsächlich gerade so ganz oft und versuchen sehr konkret Antworten darauf zu finden.
Das klingt anstrengend.
Weiß nicht, ich glaube, unsere Therapeutin hält es für einen Therapiefortschritt. Es ist irgendwie anstrengend, aber gleichzeitig machen wir gerade, glaube ich, auch gerade öfter mal irgendwas, was wirklich damit zu tun hat, wie es uns tatsächlich geht. Was wiederum entlastet. Also, wir machen zum Beispiel auch das Radio aus, wenn es uns nervt. Weil wir merken, es ist so viel Input gerade. Und eigentlich finden wir so eine ganz ruhige Wohnung gerade richtig schön. Im Gegensatz zu sonst, wo bei uns typischerweise eigentlich immer das Radio läuft, mindestens das Radio. Oh, und auch mindestens eins. Ja.
Oh Gott, sag mir nicht, es gibt auch Zeiten, wo 2 Radios laufen, gleichzeitig immer.
Mitunter? Oh Gott. Also in unterschiedlichen Räumen, aber.
Oh, oh Gott. Ja. Warum?
Ich weiß nicht, sollen wir darauf jetzt wirklich antworten?
Das ja.
Ist definitiv weg vom Thema. Warum bei uns manchmal mehr als ein Radio läuft.
Ja.
Wir haben tatsächlich 2 Zimmer. Also wir haben auch eine Küche. Ihr kennt unsere Wohnung.
Ja. Ja, deswegen bin ich ja so, die ist winzig klein. Okay, wieso habt ihr dann da auch noch?
Weil wir, glaube ich, manchmal für uns das echt... Ja, das ist, glaube ich, es ist, weiß ich nicht, kann man jetzt irgendwie gucken, ist das ein Skill oder eine Angewohnheit, in Räume zu kommen, in denen quasi kein Geräusch ist. Das lässt uns manchmal irgendwie echt verloren gehen. Okay. Und deswegen ist bei uns manchmal in unterschiedlichen Räumen Geräte an und wir gehen quasi von der einen Geräuschkulisse in einen anderen Raum mit einer anderen Geräuschkulisse.
Was witzig ist denn, ihr wohnt in Berlin, ihr braucht nur ein Fenster aufmachen, dann habt
das
ihr Geräusch.
Das finden wir wiederum zu laut. Ja, das ist aber zu laut.
Okay, interessant.
Also wir finden Straßengeräusche per se oft sehr anstrengend, aber wir hören relativ viel auch nicht deutschsprachiges Radio. Und manchmal auch in 2 Räumen.
Okay, das
aktuell
heißt,
allerdings,
den ganzen Politbums habt ihr jetzt live übers Radio immer schön gefüttert gekriegt.
Nee, das tatsächlich nicht. Also wir hören größtenteils skandinavische Radiosender. Oder aber auch
tatsächlich. Da passiert ja bekanntlich nichts.
Da passiert, ja genau. Nee, aber wir können, also wir können Schwedisch, aber wir können auch durchaus weghören. Das okay. ist einfacher für uns bei schwedischen Nachrichten. Wir müssen schwedische Nachrichten aktiv hören, um den Inhalt wirklich zu verstehen. Das heißt, wenn wir das nur so laufen lassen, ja, dann schnappen wir auch mal irgendein Wort auf, wo wir denken, okay, nee, will ich jetzt gerade nicht. Aber alle politischen Informationen suchen wir gezielt. Also da sind wir ziemlich achtsam mit. Wir gucken auch manchmal deutsche Nachrichten, aber wirklich mit einer Entscheidung dafür, dass wir das tun. Das ist, also das machen wir auch schon immer so und das machen wir gerade echt noch viel bewusster.
Ja.
Aber auch öfter. So ist nicht.
Wenn ihr sagt, ihr macht das bewusst, wie macht ihr das dann?
Also wir haben Nachrichtensender oder Nachrichtensendungen, muss man ja eigentlich sagen, wir haben quasi so zwei, drei, die für uns relevant sind, wo wir sagen, okay, das ist unsere Art von Berichterstattung, mit der können wir irgendwie, da gehen wir mit. Und diese gucken wir zum Beispiel nur in der Mediathek. Also wir gucken die nie im linearen Fernsehen oder wir hören auch linear keine Nachrichten im Radio oder vermeiden das. Wir sind uns auch nicht zu blöd, wenn die Nachrichten anfangen, das Radio auszumachen. Und legen für uns irgendwie einen Zeitpunkt X fest, wo wir sagen, ah, okay, jetzt wollen wir uns mit Nachrichten beschäftigen und dann suchen wir es uns aus der Mediathek raus.
Okay, das heißt, ihr wählt die Quelle bewusst und den Zeitpunkt.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, aber die Inhalte nehmt ihr dann einfach so auf, wie sie kommen, oder ist das auch mit gemeint, mit bewusster Konsum?
Auch da tatsächlich bewusster Konsum. Also wir müssen dazu sagen, wir sind schon sehr gut informiert und trotzdem gibt es auch Phasen, in denen wir bewusst entscheiden, gar keine Nachrichten zu hören. Weil wir uns zwar die Ereignisse weltweit gerade bewusst sind, weil wir aber nicht mehr davon wissen wollen in dem Moment. Ne? Das heißt für uns aber nicht, dass wir das ignorieren, sondern einfach nur für uns gerade da irgendwie eine Grenze ziehen erstmal. Also es ist halt in den sozialen Medien viel schwerer, weil es uns da halt, ne, also da kannst du das ja viel weniger filtern, was du siehst oder was du nicht siehst. Mhm. Also weil du musst dich entweder entscheiden für Social-Media-Kanäle, in denen du irgendwie nur Essen und Hunde und Katzen-Content hast oder aber nicht. Und dann ist es natürlich schwieriger. Aber auch da gucken wir schon, dass wir Apps bewusst nutzen oder auch mal bewusst nicht nutzen. Mhm. Ne, oder auch nicht jede App. Wir haben keinen... Also wir haben nur einen Social-Media-Kanal und ab und zu gehen wir auf andere Kanäle, aber wir haben jetzt nicht fünf, so auf fünf unterschiedlichen Plattformen oder so.
Ja. Ja, interessant.
Ja. So viel zu unserem Einstieg. Magst du was sagen, wie es dir geht?
Ich bin im Moment sehr absorbiert von persönlichen Sachen und bin einfach sehr bei mir. So, also ich mache gerade eine Traumabearbeitung, beziehungsweise wir bahnen das gerade an. Und das ist ein Thema, das sich jetzt so unerwartet total dazwischen schiebt und auch so massiv, dass ich im Alltag eingeschränkt bin. Und ja. Da bin ich jetzt irgendwie, also ne, dass die Vorbereitung ist, dann erfordert halt irgendwie immer, ich arbeite an mir selbst, also muss ich dafür sorgen, dass ich selbst stabil bin und versorgt bin und so weiter. Und wenn ich mich da nicht ganz drauf konzentriere, sondern mich ablenken lasse, dann weiß ich, dass wir unendlich Therapiestunden verschwenden, einfach weil ich nicht gut vorbereitet bin. Also dann verstehe ich meine Therapeutin nicht richtig, kann ich richtig gut kommunizieren, kann mich nicht selber auffangen. Und das ist dann anstrengend für sie, aber auch für mich. Einfach nicht zielführend. Und ja, wir sind in der Kinderwunschbehandlung. Das ist einfach auch sehr zehrend. Das zieht einfach auch sehr viel Kapazitäten. Und das ganze politische Geschehen der letzten Wochen hat mich weder überrascht, noch kalt erwischt, noch irgendwie kam es unerwartet, noch ist es irgendwie neu. So, ich bin irgendwie ehrlich gesagt eher irritierend, dass es für alle anderen so neu zu sein scheint oder so. Also ich habe irgendwie noch nicht so richtig durchschaut, was der Anlass ist, da jetzt irgendwie so zu rühren und laut zu werden und so. Ich finde es gut, bitte alle machen. Aber Anlass und Grund Und Notwendigkeit bestand halt auch schon letztes Jahr und in dem Jahr davor und in dem Jahr davor und also einfach schon eine ganze Weile. Und ich habe gerade nicht so dieses Ding, dass ich so nach allen Leuten links und rechts greife sozusagen, um zu wissen, wie es denen geht, sondern, weiß, keine Ahnung, ich bin da echt, ich bin gerade nicht so in meinem identitären Bereich unterwegs, irgendwie. Ich kann das irgendwie gar nicht anders ausdrücken als so. Weiß nicht. Hm. Also ich bin auch nicht disconnected, so. Also ich habe einfach Kontakt mit allen Leuten weiterhin, aber ich gehe nicht auf die zu und gehe davon aus, dass sie völlig durch den Wind sind, durch die Ereignisse. So. Bin dann eher, ich lasse mir das dann erzählen, ob sie durch den Wind sind oder nicht. Und manche sind es und manche nicht. Und dann haben wir halt unseren Kontakt und sprechen über die Dinge, die uns bewegen und fertig. So. Also ich weiß nicht, vielleicht ist das mein Zustand, vielleicht bin ich irgendwie einfach gerade sehr im Persönlichen und bei mir und gar nicht so im Außen. Vielleicht ist das dann dadurch so ein bisschen gefiltert und es fällt mir irgendwie schwer, so einen Kontakt herzustellen oder so ein, ne, so diese Selbstverständlichkeit, so mit der ihr gerade sagtet, ja, ich bin natürlich interessiert, wie es meinen Menschen so geht mit dem, was jetzt gerade ist. Das ist irgendwie bei mir gerade so. Aha. Ach ja, das könnte ich auch mal machen. Aber ja.
So. Ich finde das auch gerade gar nicht schlimm, dass das nicht, oder ne, dass du jetzt sagst, oh, das ist irgendwie gerade gar nicht meins oder da bin ich gerade nicht. Also mir geht es halt gerade so.
Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das dann manchmal auch so, ne, man wirkt dann einfach so schnell ignorant. So nach dem Motto, ich will das gar nicht sehen oder ich ziehe mich auf meine Privilegien zurück sozusagen. Aber das ist es nicht.
Weiß ich nicht. Also ich glaube, da sind wir dann auch die Falschen. Wir wissen, wir haben in anderthalb Jahren Krebsbehandlung. Ganz ehrlich, wir haben keine Ahnung, was in der Zeit in der Welt passiert ist. Wir waren da einfach nicht. Wir haben sicherlich auch Dinge mitbekommen und wir haben nicht unsere Haltung irgendwie abgegeben oder so, aber wir waren da halt gerade nicht. Ich finde das okay und ich finde, also für, na, ich glaube, es gibt einfach beides. Es gibt dich, wo du sagst, ja, ich weiß darum und ich, das ist mir jetzt nicht neu. Ich möchte mir kurz sagen, es ist uns jetzt auch nicht neu, es hat uns auch nicht überrascht. Und wir, oder ich bin da gerade aber wo, mit anderen Themen, die für mich persönlich gerade im Vordergrund stehen. Nur trotzdem hast du ja auch eine Haltung zu Dingen und Auseinandersetzung für dich irgendwann damit geführt oder so. Das heißt ja nicht, dass du das ignorierst oder dass dir das wurscht ist oder so. Weißt du, was ich meine?
Ja.
So. Und wir merken halt für uns gerade, wir sind gerade an so vielen Punkten, also wir arbeiten halt auch in einem Kontext, wo das gerade eine Rolle spielt. Wir begleiten seit einer Weile auch eine Gruppe von jungen, queeren Erwachsenen mit psychischen Belastungen, wo wir halt sehr in so einer Rolle gerade sind, zu gucken, wie geht's denen damit? Und denen, also für die ist das echt auch ein Thema, ne? Also die brauchen da Raum für. Also wir merken für uns, wir sind in unserem Alltag gerade an verschiedenen Punkten sehr damit konfrontiert, auch diese Frage zu stellen, hey, wie geht's dir damit gerade? Ne? Wir arbeiten mit Menschen, die all das, was gerade passiert, sehr, sehr betrifft im sozialen Bereich. Also so, weißt du, und wir persönlich merken halt, wir führen gerade öfter auch in unserem nahen Umfeld Gespräche, wo wir widersprechen oder wo wir Sachen hinterfragen, die wir hören oder einfach sagen, das, was du gerade sagst, das betrifft mich übrigens in dem, was es für einen Inhalt hat. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich glaube, deswegen, so, wir haben auch unseren Kram da drin und wir haben ja das ja vorhin schon gesagt, wir versuchen das schon sehr zu filtern auch. Und wir kommen auch auf Themen, die haben mit dem, was außen gerade ist, die kommen da irgendwo auch her oder die tauchen da auch auf, aber die gucken wir uns auch ganz für uns an. Also wir haben uns die letzte Zeit ganz viel mit Denkmustern beschäftigt und das hat sicherlich auch was mit dem Außen zu tun, aber auch einfach nur ganz persönlich mit uns. So. Und das wollen wir auch in unsere Privatheit für uns bewegen. Weißt du, was ich meine? Mhm.
Möchtet ihr über die Denkmuster ein bisschen was erzählen? Also welche Denkmuster betrifft das? Und vielleicht auch, was ist ein Denkmuster für euch? Was meint ihr damit?
Fanden das früher mal so voll den abstrakten Begriff. Oh ja, Denkmuster, gern. ja, wirklich, das ist so, weißt du, so Kliniksprech, so, ja, prüfen Sie doch mal Ihre Denkmuster. Welche denn? Wir haben aber für uns in den, weiß nicht, also es ist jetzt gerade einfach ein Thema, das ist bestimmt auch nicht neu, das hatten wir bestimmt auch schon mal, aber seit einer Weile ist es halt eben sehr da, dass wir so ein bisschen gucken, wenn wir auf Sachen reagieren, ob jetzt kognitiv oder auch im Handeln oder auch mal emotional, was passiert da eigentlich bei uns? Ne, wir haben so zu bestimmten Sachen, da sind wir so, weiß ich nicht, nur mal angenommen, eine Person macht uns blöd an. Dann haben wir halt so ein, einfach aus eigener Überzeugung, wir versuchen halt nicht aggressiv zu werden, die Person nicht zurück anzugehen und so, aber trotzdem irgendwie da ein Argument anzubringen oder irgendwas zuzusagen. Ne, so Situationen kriegen wir auch gut hin und dann gehen wir halt weiter und dann kann es aber passieren, dass wir jetzt 20 Minuten später heulend irgendwo stehen und wirklich existenziell dabei sind, einfach mal wegzuklappen. Hm. Und dann fragen wir uns halt, okay, also wir haben irgendwie in unserem Alltag das Standing, mit Situationen okay umzugehen. Und dann passiert ja aber irgendwas. Was passiert da eigentlich? Und kommen so ein bisschen drauf, wir haben so dieses Außen, also für uns ist ja auch schon immer Funktionalität ein großes Thema, ne? Und gerade so Alltagsfunktionalität und so. Und bisher haben wir immer gedacht, naja gut, und dann ist innen halt so ein Emo-Sturz und dann müssen wir halt wieder einsammeln, dann geht's schon wieder. Und jetzt sind wir gerade so ein bisschen mehr auf der Spur, was ist das denn in unserem Denken, was da passiert? Und kommen halt auf sowas. Klar haben wir der Person gesagt, weißt du was, unangemessen und fühle ich mich jetzt auch irgendwie nicht gemeint, weil dummes Argument oder so, ne? Ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab. Können aber durchaus 20 Minuten später dastehen und denken, Gott, ich bin das unwerteste Wesen auf dieser Welt. Und inzwischen denken wir, warte mal, das ist ein Denkmuster. Das ist nicht einfach nur eine überzogene emotionale Reaktion auf irgendwas, sondern das hat was mit unserem Denken zu tun oder, weiß ich nicht, klassischer ist, glaube ich, also für uns zumindest Arbeitskontext, Bürosituation. Wir versuchen da immer so ein bisschen durchzukommen, reagieren aber natürlich auf Atmosphäre, vor allem wenn sie irgendwie belastend, angestrengt oder auch irgendwie ziemlich aufgeladen ist und ganz viel mit Panikattacken. Also das ist für uns was sehr Anstrengendes in unserem Arbeitsalltag, dass wir ganz oft mit Panikattacken da rausgehen. Für uns ist es oft gerade eher erstmal eine emotionale Reaktion, wo wir aber davon ausgehen, dass dem so ein altes Denken zugrunde liegt oder so ein Gedankengut von früher einfach.
Wie kommt ihr auf die Idee, dass das so ein was Früheres ist?
Weil uns aufgefallen ist, dass wir uns zwar was erarbeitet haben, wie wir zum Beispiel auch ein Standing so in unseren Alltagsbereichen haben, und dass es für uns auch Sachen gibt, die finden wir für uns sehr schambeladen, wie zum Beispiel uns verteidigen. Wenn jemand was sagt, wo wir wissen, das ist irgendwie Quatsch. Trotzdem, wir versuchen das im Außen oft nicht zu machen, weil wir es da vermeiden wollen. Aber im innerlich fangen wir an, uns zu verteidigen und zu argumentieren und zu rechtfertigen. Und das auf eine Art und Weise, wo wir einfach wissen, komm, das haben wir früher sicherlich so gemacht, aus Gründen, aber das passt nicht in diese Situation. Und diese Scham, die wir fühlen, das ist eine Scham, die hat nichts mit der Situation gerade zu tun, das ist auch eine alte Scham. Und das macht was mit uns, weil wir uns dann sehr schnell, wir merken wirklich, wir rutschen weg, wir fühlen uns unterlegen, wir lassen uns Sachen gefallen, die nicht okay sind, wir nehmen in Kauf, dass wir schlecht dargestellt werden oder dass etwas als Kritik verpackt uns untergeschoben wird. Und wir reagieren dann aber auf eine bestimmte Art, ne? Also wir werden dann kleinlaut. Ich benutze jetzt echt so Wörter, die sind so ein bisschen plakativ, aber wir dachten irgendwann doch, das ist aber das, was ich mache. Ich werde dann leiser. Ich bin dann so ein bisschen zwischen Rückzug und eigentlich gerade nicht mehr koordiniert handeln. So. Weil ich habe ich wirklich aus ich weiß nicht, da habe ich dann einfach mega laut Musik in meinem Büro angemacht, bis eine Kollegin kam und sagte, kannst du das mal leiser machen? Wo ich dachte, okay, ups, ja, Ich weiß aber, ich war in dem Moment, da ist echt so ein, da hat irgendwie bei mir wirklich einer die Tür zugeknallt und einfach die Anlage innerlich hochgetreten, ne? Um es einfach.
Ja, innerlich ja nicht.
Nee, auch äußerlich in diesem Fall. Und das ist für mich auch okay. Ich kann, ne, dass mir da jemand sagt, oh, kannst du das jetzt ein bisschen leiser machen? Da stehe ich, also da stehen wir so ein bisschen drüber. Wo wir aber nicht drüber stehen, ist, was zum Beispiel, wo wir es sehr deutlich merken, ist, wenn wir den Eindruck, oder wir haben eine ganze Weile mit verschiedenen Menschen sehr gekämpft, weil wir auf irgendwas reagiert haben. Dann haben wir versucht rauszufinden, was ist das eigentlich, worauf wir da reagieren? Und haben gemerkt, eigentlich finden wir, dass die Person gerade was Manipulatives tut. Das trauen wir uns aber nicht zu denken, weil in unserem Kopf ist, zu Boden gucken und zu tun, als ob du es nicht merkst.
Okay, aber ich muss jetzt gerade irgendwie, weil ich hab so viele Fragen.
Okay,
weil
frag.
Was, du beschreibst das jetzt gerade so, als würde dir das passieren, als würdest du da reagieren. Und ich frage mich gerade, bist du das dann in der Situation? Oder
Nein.
sind es Anteile und du kriegst es mit?
Ja, also wir sind das. Ich,
also
ja.
So als, also yeah. Es ist schon eine gemeinschaftliche Reaktion, aber
ja.
Okay.
Oder auch eine im Innen, die ich oder die wir uns versuchen, wirklich mehr bewusst zu machen.
Okay. Also das heißt, du hast die Reaktion, du hast dein Verhalten beobachtet und hast dann gemerkt, okay, wir machen das und das und das und das passiert
ja.
dann.
Ja.
Jetzt hast du Reaktionen beschrieben.
Mhm.
Was hat das mit Denkmustern zu tun? Also ist die Reaktion das Denkmuster oder
nee.
Hast du gemerkt, dass die Reaktion einem bestimmten Muster von Gedanken folgen?
Ja.
Also hast du dann Gedanken genau. und okay.
Genau, und nicht immer können wir diese Gedanken schon formulieren, aber das ist das, wo wir gerade versuchen, echt mehr drauf zu achten. Weißt du, und wenn in meinem Kopf ist, das fühlt sich so manipulativ an, und was anderes in meinem Kopf sagt, bloß nicht drüber reden und schon gar nicht ansprechen und am besten irgendwie so, ne, einfach versuchen auszuhalten, das nicht mehr zu machen. Also selber zu probieren, das ist für uns echt was sehr Vorsichtiges auch, ne?
Mhm.
Aber zu probieren, einfach mal zu denken, okay, die Person ist gerade manipulativ. Was macht das? Das hat uns beim ersten Mal, fühlte sich das an, als ob wir gerade aus einem, keine Ahnung, mit einem Zug mit 300 Sachen im Bahnhof gelandet wären und den Moment des Anhaltens gar nicht mit. Was es war so, boah, einmal weg. So, oh Scheiße, was machen wir denn jetzt? Wir waren dann, und dann dachten wir immer, ey, komm, es ist okay. Wir haben einfach mal zugelassen, etwas Passendes zu denken, weißt du, nicht zu denken, nicht reagieren oder vielleicht stimmt das ja auch oder ich kann das bestimmt gar nicht richtig einordnen. Einer unserer häufigsten Sätze auf äußere Dinge, die uns irritieren, ist, ich kann das, wir können das bestimmt gar nicht richtig einordnen, wir verstehen das bestimmt falsch. Und das ist einfach ein echt altes Denkmuster. Weißt du?
Ja.
Ja. Und vielleicht ist das für andere oder auch für euch jetzt nicht so überraschend. Für mich ist es gerade echt... Ja.
Ich bin ehrlich gesagt eher ein bisschen überrascht, dass das nicht früher in eurer Therapie mal Thema war, weil.
Ja, gut, da würden wir jetzt, also ich glaube, da würde unsere Therapeutin jetzt sagen: Erstens haben wir echt eine Menge Themen und zweitens, wir können nur Therapie machen über Themen, die ihr auch mitbringt.
Ja, okay.
Mhm.
Also, das war einfach und, überhaupt nicht so bewusst und dann.
Nee, und ich glaube, wir haben uns. Ja, und ich glaube, auch wir haben uns selber, also es ist nicht, dass wir uns noch nie damit beschäftigt hätten, aber. Wir haben uns echt viele, viele Jahre versucht, da rauszuarbeiten, dass unser Hauptding war, unsere Funktionalität zu erhalten. Und für Funktionalität brauchst du Denkmuster nicht verändern. Für Funktionalität brauchst du Disziplin, brauchst du Orientierung, brauchst du Regelwerke. Wir haben ganz klare Regelwerke, was wir in solchen Situationen machen. Diese Regelwerke erfordern aber nicht, dass wir wirklich versuchen zu verstehen, was passiert. Dieses Regelwerk beruft sich nur darauf, die Person tut was, das fühlt sich unangenehm an. Wir haben irgendwo gelernt, dass im Heute-Alltag solche Dinge nicht mehr dasselbe bedeuten wie früher. Und wir müssen jetzt irgendwie diese Dissonanz zwischen unserem inneren Erleben und der Situation gerade irgendwie halten, aushalten. Und dafür gab es Regeln. Freundlich lächeln, erstmal nicht reden, durchatmen, irgendwie überlegen und bei den anderen Menschen im Raum zuhören oder abgucken, ob es jetzt eine adäquate Reaktion gibt. Das war unser Verhalten in solchen Situationen.
Mhm.
Und so, ne?
Sounds like a Trauma-Reaktion for me.
Ja, yeah, lassen wir. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und dann sind wir halt so in die Therapie gegangen und dann war die Frage, wie geht's euch? Und dann haben wir gesagt, boah, irgendwie keine Ahnung, total durch den Wind, kann ich gerade nicht erklären, was los war. Ich glaube, bis wir thematisiert haben, dass in unserem Arbeitsalltag Dinge passieren, die echt scheiße sind und die triggern und die Traumareaktionen auslösen, das hat einfach wirklich eine Weile gedauert. Und wir finden das auch okay. Ich meine, wir wissen alle, dass das mit den Traumatherapien ja sehr ja, Prozesse sind. Ich glaube aber auch zum Beispiel, dass es Voraussetzungen dafür braucht. Und dass, also Therapie, also wir sind uns sehr sicher, dass jede Therapiestunde der letzten Jahre Teil davon ist, dass wir jetzt gerade an diesem Punkt sind für uns. Mhm. Ne? Und vielleicht haben wir andere Sachen in der Therapie vor 4 Jahren bearbeitet, die, ne, also jeder hat da, glaube ich, auch seine eigene Reihenfolge, was gerade an welchem Punkt wichtig ist. Und ich glaube auch, um Denkmuster dieser Art zu hinterfragen, braucht es eine Grundlage für. Und vielleicht ist die einfach so inzwischen für uns zumindest so gewachsen und so entstanden, dass das jetzt für uns halt geht.
Seid ihr jetzt fertig, euch zu rechtfertigen?
Ja, danke für die Nachfrage. Ja.
Okay. Gut.
Ja, danke für den Hinweis.
Also.
Okay, das bedeutet, ja, ja, ist okay.
Okay.
Wie ist es mit euch? Hm? Mehr Fragen.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Noch mehr Fragen oder?
Ja, ich wollte jetzt wissen, wenn so eine Reaktion durchläuft, wie lange dauert das, bis ihr merkt, dass, also bis ihr die Gedanken bemerkt sozusagen? Also, weil du von Denkmustern sprachst und dann habe ich gerade, also ich habe das jetzt so verstanden, es passiert irgendwas, darauf reagiert ihr mit bestimmten Gedanken. Und ich frage mich gerade, ob sie euch dann sofort auch klar sind und ihr sie auch sofort versteht oder ob die auch erstmal einfach so passieren.
Nee, ich glaube, die passieren ganz oft einfach nur so. Es gibt so sich wiederholende Situationen, da üben wir das gerade einfach sehr schnell, unsere Gedanken dazu auch zu erfassen. Mhm. Das ist so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ich könnte jetzt auch sagen, so auch praktisch, wenn es im Alltag Sachen gibt, die sich so wiederholen, dass man sie als Übungssituation nutzen kann.
Ja.
Ja, also es gibt so 1, 2 spezifische Situationen, wo wir denken, ja, gut, wir üben. Es gibt aber auch Sachen, und was wir zum Beispiel inzwischen machen, ist, uns abends Zeit zu nehmen. Wir waschen abends immer noch unser Geschirr in der Küche ab. Und das ist für uns immer so ein Runterkommen. Wir mögen auch, wenn die Küche morgens aufgeräumt ist. Aber für uns ist das inzwischen auch so ein Moment geworden von, was waren heute eigentlich alles? Und ist da was? Und einfach mal so durchzugehen, so ein bisschen, weißt du, wie so ein Wäschekorb aussortieren. Mhm. Buntwäsche, Weißwäsche, Buntwäsche, ups, was bist du denn? Wo ist denn deine zweite Socke? Und das machen wir so ein bisschen mit dem, was so in unserem Kopf eigentlich alles drin ist. Und darüber finden wir dann, glaube ich, manchmal auch Sachen. Ja. Wo dann so ein Gedanke rumhängt von, vielleicht ist es doch besser irgendwie nichts mehr zu sagen. Deswegen, ich glaube, da gibt es keinen, es gibt eine Zeitspanne X, die wir brauchen, sondern wirklich so ein, manches ist uns inzwischen so vertraut, dass wir es mitbekommen und gibt bestimmt auch Sachen, wir hatten das früher manchmal, dass wir so 2 Wochen später dachten, ach scheiße. Also, ich meine, ich weiß nicht, kennt ihr das nicht? Also wir haben das schon, also wir merken halt, was sich für uns wirklich sehr verändert hat, ist, früher war das oft so ein, wir waren extrem reaktiv. Ne? Wir sind permanent mit Außenreizen konfrontiert, Reaktionen von uns und irgendwie damit jetzt klarkommen, am Struggeln gewesen. Es war sau anstrengend. Und wir haben uns dann, glaube ich, im Laufe der Jahre dahin gearbeitet, dass wir für uns wirklich so funktionierende Skills gefunden haben. Ne, also, dass wir auch mal so eine Panikreaktion zumindest so hinkriegen, dass wir das hinkriegen zu sagen, okay, komm, wir fahren jetzt erstmal nach Hause. Mhm. Und was ich aber, also was wir schon auch immer noch kennen, aber was ich sehr lange gehalten hat, ist aber so ein, also wirklich auch mal so 2 Wochen später aus einer Situation, die auch damit gar nichts mehr zu tun hat, rauszugehen und so durch zu sein und so, also bei uns ist, also so wenig, also so schwer uns das manchmal fällt, unsere Gedanken wirklich in Worte zu fassen, so sehr aber spielen bei uns Denken tatsächlich eine Rolle. Wir können das nur ganz oft nicht formulieren. Und manchmal ist das wirklich, dass wir 2 Wochen später merken, in unserem Kopf ist was, das hat aber mit der Person, mit der wir hier gerade irgendwie anfangen, uns zu streiten, gar nichts zu tun. Und uns dann auffällt, dass wir seit einer Woche jeden Morgen Panikattacken haben. Mhm. Weißt du? Und früher hätten wir gedacht, naja, sowieso, der Tag fängt an, natürlich haben wir Panikattacken. Und inzwischen denken wir, warte mal, wir gehen jetzt mal zurück. Wann hat das mit den Panikattacken eigentlich angefangen? Und wann hat das eigentlich aufgehört, dass wir uns selbst die Frage beantworten konnten, was wollen wir heute eigentlich essen? Und das klingt irgendwie, als ob es nicht zusammengehört. Wir haben aber festgestellt, das gehört für uns zusammen. Wenn wir gedanklich in so alten Denkmustern stecken, dann ist uns so eine Entscheidung selbstbestimmt, worauf haben wir Bock beim Essen, echt schwer. Da musst du aber erstmal drauf kommen. Es ist auch, weißt du, kennt ihr das nicht?
Ja, natürlich, klar.
Ja. Aber wenn du, weißt du, wenn du so sehr damit beschäftigt bist, einfach nur deine Panikattacken in den Griff zu kriegen, dann hast du auch einfach auch keine Ressourcen übrig, darüber nachzudenken, ob die Panikattacke von gestern und die von heute irgendeinen Zusammenhang haben könnten. Das ist dann auch total egal. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Naja.
Ich weiß nicht, ob das dann egal ist oder ob nicht es richtiger wäre nicht. Zu sagen, es ist nicht möglich.
Es ist nicht möglich, kümmern. Ja. Ja.
Oder nicht alleine möglich. So. Da braucht man ja dann Unterstützung. Und dann geht's. Ja. Ja. Also, alles das, was ihr beschreibt, kenne ich. Klar. Mhm. Aber ich würde das, also manches hat irgendwie gar nicht so mit Traumakram zu tun. So, also das ist irgendwie, wo wir gerade sind, dass wir irgendwie merken, okay, es ist so allgemein und so undifferenziert, wenn ich jeden schwierigen Gedanken, den ich habe oder jede schwierige Assoziation, die ich habe, so einem Traumakram zuordne, weil nicht alles Schwierige ist Trauma, ist irgendwie klar, ne? Mhm. Und ich bin jetzt irgendwie, also mein Fokus ist im Moment gerade sehr auf, ich versuche mein Thema mit anderen Menschen irgendwie zu bearbeiten. Und das ist ja, Menschen sind schon immer Teil meines Lebens. So, das ist halt nicht wie mit Todesangst, was man halt ziemlich eindeutig einer Traumasituation zuordnen kann. So, Todesangst ist eben nicht Teil meines Alltags. Also auch als ich früher noch Gewalt erlebt habe und in Gewaltkontexten unterwegs war, hatte ich nicht immer Todesangst, zumindest nicht bewusst und auch nicht immer in der gleichen Intensität so, ne, und in dem gleichen Bewusstsein. Viel häufiger habe ich eher mit Situationen zu tun von Überforderung, von diesem Spagat, der sich ergibt, wenn man versucht, angepasst unter anderen Leuten zu sein, aber gleichzeitig nicht genau weiß, wie die Anpassung dann aussehen müsste, also was man dann machen muss, um angepasst zu sein. Und dann ist ja dann geht ja der nächste Spagat auf zwischen Performance und Authentizität. Also da, so. Und ich merke halt, dass ich viele Gedanken, die durchaus auch destruktiv sind, im Sinne von, oh, ich bin so scheiße, ich bin so weird, ich bin komisch, keiner mag mich, ich bin es aber auch nicht wert, bla bla bla. Das hat nicht unbedingt nur was damit zu tun, dass Menschen mir gesagt haben, dass sie mich verletzen, weil ich es nicht wert bin, anders so, sondern einfach auch damit, dass ich mit diesem Gedanken aufgewachsen bin. Also dass ich dann auch außerhalb dieser Gewaltsituation dieses Denken oder diese Perspektive auf mich angewendet habe. Also, ich weiß nicht, ob ich das so richtig erklären kann, aber oder noch genauer konkretisieren kann, aber es ist halt nicht. Ich komme ja nicht aus einem Leben, in dem ich immer nur gequält wurde, sondern in dem ich auch ganz normale Interaktionen gemacht habe, aber durch die Brille von jemandem, der schon mal eine Begründung erfahren hat für Dinge, die schwierig waren. Also, ne?
Ja, ich finde das total nachvollziehbar. Also es ist ja auch, also du, wir alle sind ja in irgendeinem sozialen Kontext dann auch groß geworden und in einem äußeren Kontext.
Ja, genau.
Für mich wäre halt jetzt die Frage, ob wenn einem Kind sowas quasi mitgegeben wird, ob das dann, ist das dann Trauma oder nicht, aber das, ne, das ist müßig, also.
Ja, finde ich gar nicht, weil das ist halt das, was ich gerade mache und ich finde das ehrlich gesagt total stärkend und ich habe so das Gefühl, dass ich so quasi das Normale aus meinem Leben da so rausgeschält bekomme. Also wir hatten jetzt so eine Situation in dem Handballverein, in dem wir sind. Wir wollen ja mit denen befreundet sein. Wir wollen die ja kennenlernen und wir wollen mit denen zu tun haben. Wir wollen wissen, was für ein Reiterfest findet da in 3 Wochen statt und was für ein Frühlingsball ist da und da. Und wir wissen genau, was uns da bei diesen Festen und Feiern erwartet, ist ein Grill, Pommes und Bier. Und dann stehen irgendwie alle um so eine Reiterkoppel drumherum und es ist fürchterlich. Aber wir wollen ja ein Teil dieser Gruppe sein, dieser Mannschaft. Und so wie wir das sein wollen, reicht es halt nicht, uns gut mit denen zu verstehen und jedes Mal zum Training zu kommen und zu jedem Spiel und irgendwie nett zueinander zu sein. Wir wollen schon auch wissen, wer die Leute sind, so, und ein bisschen was von ihrem Leben mitkriegen. Und da ist es jetzt irgendwie gerade total hilfreich für mich zu merken, also ich habe einfach so ein Thema mit, bei mir kippt es einfach schnell in so richtig schlimme Ängste, wenn ich verwirrt bin, wenn ich sozial einfach nicht genau weiß, welche Funktion hat dieses Gespräch jetzt gerade? Ist es Informationsaustausch? Ist es Erfahrungsaustausch? Ist es Emotionsaustausch? Ist es überhaupt ein Austausch oder bezeugen sie einander, indem einer erzählt und alle hören zu? Und in dem Moment, in dem ich das nicht gut rausfiltern kann, in der Situation, die dann gerade da ist, bekomme ich Angst. Und die Angst hilft mir dann halt auch nicht, gerade einen klaren Kopf zu bewahren und das noch weiter zu analysieren, vor allen Dingen in der Geschwindigkeit, in der das dann nötig ist eigentlich. Aber es ist für mich total wertvoll jetzt in der letzten Zeit gewesen zu merken, okay, ich bekomme diese Angst, weil ich dieses Rätsel nicht gelöst bekomme. Und ich weiß, wenn ich es nicht gelöst bekomme, dann lerne ich die Leute nicht kennen. Und wenn ich sie nicht kennenlernen kann, dann werde ich hier immer die Merkwürdige sein. Und wenn ich hier immer die Merkwürdige bin, dann wird niemals jemand von denen meine Freundin. Und wenn ich hier keine Freundin habe, dann hat es eigentlich überhaupt keinen Sinn, zu diesem Handballturnier zu gehen oder zu diesem Handballspiel, weil eigentlich ist es dann nur eine Arbeit in meiner Freizeit. Und wenn ich in meiner Freizeit auch wieder nur eine Arbeit habe, dann besteht mein Leben nur aus Arbeit und nicht mehr Spaß. Und was soll das denn für ein Leben sein? Warum lebe ich überhaupt? Das ist so die Kette. Und das ist aber, und die ist ja nachvollziehbar und logisch, finde ich jedenfalls.
Ich auch.
Aber eigentlich rechtfertigt sie in ihrer Gänze nicht das Ausmaß an Angst, das ich dann habe. Also das ist ja wahnsinniger Druck dann auf jeder Situation. Und diese Situationen sind für mich einfach sehr häufig. Ich habe das bei jedem Treffen, dass ich einfach nicht genau weiß, worum geht's ja eigentlich. Wenn ich Pech habe, auch noch mehrfach. Und ich diese Gedankenkette ist, oder dieses Gedankenmuster, ich weiß, wo das herkommt, also, ne, aber ich weiß, dass es nicht daraus kommt, zumindest in dem Fall, kommt es nicht daher, dass ich irgendwie denke, ich muss einen Sinn im Leben haben, weil sonst kann ich niemandem beweisen, dass ich es wert bin, überhaupt zu leben. Das wäre für mich so typisch Traumakram, den ich halt in Bezug auf andere Dinge habe. In Bezug darauf ist die Kette eher, okay, wenn ich nicht weiß, wofür ich Dinge mache, dann kann ich nicht die Kraft aufbringen, dauerhaft mich da durchzuwursteln. Wenn ich weiß, was mein Ziel ist, dann kann ich es auch besser verkraften, wenn ich häufiger mal Angst habe oder irgendwie nicht so schnell vorwärts komme, wie ich will. Oder so, es fällt mir einfach leichter, dann mich auf einen Prozess einzulassen, der vielleicht mühsam ist. Und das zu wissen und das auch irgendwie klar trennen zu können von so Traumakram, das ist gerade total hilfreich für mich. Einfach auch weil ich so das Gefühl habe, okay, damit schätze ich irgendwie auch den Alltag wert, den ich schon überstanden habe. So, das ist jetzt irgendwie, ich werde jetzt 38 dieses Jahr. Und mir ist neulich aufgefallen, dass ich wirklich ganz lange in meinem Kopf so die Zeitrechnung hatte, großes schwarzes Loch, bis ich 16 war, voller Scheiß, da kann nur Scheiß drin gewesen sein. Dann Klapsenjahre bis Ausstieg, da ist auch nur Scheiß drin und eigentlich musste ich die ganze Zeit irgendwas überstehen. Und dann komme ich jetzt quasi ans Licht. Und das stimmt ja aber gar nicht. Eigentlich ist es ja eine ganz lange Kette von Alltag, den ich geschafft habe, obwohl und während und trotz allem, was eben auch an Shit passiert ist. Und der hat ja auch was mit mir gemacht. Und ja, entsprechend, da ist gerade meine Auseinandersetzung mit meinen Gedankenmustern.
Ja, ich finde das eine sehr spannende Auseinandersetzung.
Ja, ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen überfordernd manchmal. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass das, womit ich da jetzt gerade rausgehe, viel mehr damit zu tun, mit meinen Stärken zu tun hat, mit meinen Ressourcen, als in Bezug auf Traumakram. Ich habe das Gefühl, wenn ich so eine Traumawahrheit auseinandernehme, dann kommt ja am Ende irgendwie immer nur raus, ja, richtige Wahrnehmung, falscher Schluss, so ungefähr. Oder heute nicht mehr so sinnvoller Schluss, irgendwie.
Ja, und ich finde, dass, ich kenne das auch, und ich finde immer, dass diese Trennung zwischen Trauma-Scheiß und Alltag und so zu tun, als ob wir alle keinen Alltag gehabt hätten, irgendwie auch dazu führt, dass man irgendwie so, also man hat eigentlich kein Ganzes, weißt du? Oder man ist ja kein Individuum da drin, man ist ja nur, weißt du, was ich meine? Ja. Das wäre für mich fast mal ein eigenes Thema
für einen eigenen Podcast.
Man ist immer nur Überlebende und weiß ich nicht, mich fragt ja auch nie jemand in der Therapie, hast du eigentlich ein Lieblingsessen als Kind gehabt? Weil es muss ja schlimm gewesen sein, aber ich könnte jedem sagen, klar, ich ein Lieblingsessen als Kind, ich hatte auch Spaß als Kind. Aber deswegen glaube ich fast, es ist ein eigenes Thema und ich finde, ich verstehe auch, wie du das meinst. Ich wollte es vorhin auch nicht abwerten, dass es müßig ist, rauszufinden, ob ein Verhalten Traumafolge ist oder nicht oder ein Denken oder so, sondern eher, dass ich finde, es geht nicht darum, es zu bewerten. Weißt du, für dich, du sagst halt, du findest für dich da gerade nochmal eine eigene Trennlinie. Und ich würde halt sagen, auch das ist für mich eine Form von Traumafolge, weil, ne, weil das, was du mitgegeben kriegst, halt auch irgendwie Teil von diesen Traumasachen ist. Und das meinte ich, da muss man gar nicht, finde ich, irgendwie eine Einigung erzielen. Das kann man einfach unterschiedlich sehen. So. Die Auseinandersetzung an sich, die finde ich gar nicht müßig, die finde ich total wichtig.
Ja. Ja, ich weiß halt nicht irgendwie, also ich glaube, was mir da wichtig ist oder was ich vor allem wichtig finde zu kommunizieren, ist, dass wenn man sich mit Denkmustern auseinandersetzt als traumatisierte Person, dass man das nicht vergessen darf, weil Denkmuster nicht erst dann auftreten, wenn man was Schlimmes erlebt hat, sondern Denkmuster einem im Alltag schon helfen, schon sinnvoll, das Denkmuster zu haben. Auf den Ampelknopf drücken, auf grün warten und dann erst losgehen, weil das machen wir so, weil es sicher ist für alle, sowohl für die AutofahrerInnen als auch für die FußgängerInnen. So, das ist ja ein Denkmuster, das auch überlebenswichtig sein kann. Aber das hat man halt nicht, weil es einer eingeprügelt hat, sondern weil man es gelernt hat.
Auf jeden Fall. Und es gibt bestimmt auch, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass alle Denkmuster über Bord, sowieso nicht. Und ich glaube auch, es ist wirklich für uns fast ein eigenes Thema, aber vielleicht als Gedanke dazu, wenn du aus einer Situation in deinem häuslichen Umfeld kommst, ich mache das schon ein bisschen abstrakt, ne? Wir versuchen das gerade hier so irgendwie so okay wie möglich zu formulieren. Und du nimmst das alles mit und dann gehst du, was weiß ich, in eine Schulsituation, weißt du? Und kommst da an mit deiner Art der Wahrnehmung, mit allem, was dir gerade vielleicht am Wochenende widerfahren ist. Und dann kreicht es, ist laut und es ist eine Umgebung, die du überhaupt nicht einordnen kannst. Und dann hast du vielleicht noch andere Dinge, die du auch noch mitbringst in diese Situation. Das macht halt was, weißt du? Das ist anders, als wenn du irgendwie aus einer Wochenendsituation kommst, die dich total supportet hat und total empowert und du gehst in die Schule und dir kommt einer blöd. Macht natürlich einen Unterschied.
Ja.
So. Ja. Und ich glaube, wo es uns im Alltag, also deswegen weiß ich gar nicht, ob wir so weit voneinander weg sind. Es geht, also klar, wir haben festgestellt, es gibt so ganz konkrete Sachen, da manche nennen das auch so Glaubenssätze. Ich mag diesen Begriff nicht, weil ich glaube das nicht. Also, ne, das ist so, Aber es gibt so sehr konkrete Sachen, die wir irgendwann mal gelernt haben. Ich bin es nicht wert, mir selber auszusuchen, was ich gerne essen möchte. So, ne, ist so ein Klassiker für uns. Also, oder ist so, kann man glaube ich mal so nennen. Das ist natürlich sowas, ist total gut identifizierbar. Wir haben aber zum Beispiel auch gemerkt und eben auch in Alltagssituationen, wir sind plötzlich handlungsunfähig. Und als wir versucht haben zu verstehen, warum wir eigentlich handlungsunfähig sind, sind wir schon drauf gekommen, dass in unserem Kopf ein Denken ist, dass es uns gerade unmöglich macht, eine Entscheidung zu treffen. Und da finden wir dann halt, oder da versuchen wir gerade rauszufinden, ne, welche Denkmuster sind da eigentlich? Ist es eine Alltagserfahrung, die uns da geprägt hat? Also wenn mir jemand sagt, das hast du bestimmt vergessen, da bin ich sofort auf der Palme. Den Satz haben wir alle schon tausendmal gehört. Und er hat ja einen Grund, aber das ist für mich, ne, das ist für mich kein Traumading, aber ich habe da ein sehr klares Denkmuster für. Ich denke nämlich als erstes, ach du Scheiße, wieder das. Und ich kann es natürlich nicht beweisen, dass ich das nicht vergessen habe, weil ich bin ja so, ne? Also da lässt sich das so schön nachvollziehen. Aber es gibt halt auch Situationen, in denen ich mich real handlungsunfähig fühle, wo ich merke, da stoße ich an etwas, das wirklich mit Denkmustern von früher und erlernten Denkmustern zu tun hat. Und ich finde es zum Beispiel, und da ist glaube ich auch ein bisschen so die Brücke zu dem, wo du gerade bist, es geht ja um Alltag, ne? Also mir geht das schon auch, also in der Therapie ist das glaube ich irgendwie nochmal ein bisschen anders, aber für uns findet es ja auch im Alltag statt, rauszufinden oder vielleicht auch mal rauszufinden. Es hat jetzt gar nicht so viel mit tatsächlich Trauma zu tun, sondern vielleicht bin ich wirklich manchmal der Meinung, ich will halt kein Arsch sein und wenn ich jetzt so und so gehandelt habe und jemand hat mir das gesagt, dann fühlt sich das vielleicht einfach gerade doof an oder verunsichernd oder ich komme in eine Situation, in der ich nicht weiß, wie ich mich verhalten soll. Und ich finde nicht wissen, wie ich mich verhalten soll, sehr unangenehm. Also auch uns fällt das unglaublich schwer, in Gruppen zu gehen. Wir waren am Dienstag bei einem Plenum in einer großen Gruppe. Also die Gruppe wurde immer größer, das war uns nicht so klar. Wir dachten, da sitzen halt irgendwie 6, 7 Leute. Da saßen aber plötzlich 20 Menschen. Und wir haben kurz überlegt, ob wir wieder gehen. Und wir dachten, okay, komm, das ist hier eine Situation, wo echt viele Menschen sind. Und ich würde davon ausgehen, dass alle Menschen, die hier gerade sind, dass denen das wirklich schwer fiel, da hinzukommen. Also es ist eine Vorbereitungsgruppe für den Disability Pride, also für die Behindert- und Verrückt-Parade.
Ja.
Und dann dachten wir so, komm, wir halten das jetzt aus, hier zu bleiben. Wir gucken jetzt einfach. Es ist, ne, aber wir haben wirklich gemerkt, es ist so, also, weißt du, was ich meine?
Noch nicht so ganz.
Ja, ich überlege auch gerade, was meine ich eigentlich? da war es für uns, glaube ich, gut identifizierbar und wir fanden das, glaube ich, gut zu merken, dass es gerade einfach eine Alltagssituation, die zwar auch ein Denken bei uns auslöst, aber nicht alte Denkmuster. Ich glaube, es war für uns so ein Moment zu merken, ah, ist jetzt hier so, weißt du, so ein einfach so ein Alltagsding. Das war auch mal cool, sich mit so einer Situation auseinandersetzen zu können. Und gleichzeitig für uns aber auch viel greifbarer zu merken, wir wollen gerade eigentlich gehen. Wir trauen uns übrigens dann auch nicht zu gehen, weil man kann ja nicht in einem Raum aufstehen und gehen.
Mhm.
Und wir haben gemerkt, dass sich das für uns anders angefühlt hat. Und es ist für uns, glaube ich, dann wieder so ein Marker zu merken, wo geht es um Denkmuster im Alltag? Und wo geht es darum, Denkmuster zu identifizieren, die wirklich was mit früher zu tun haben? Weißt du, was ich meine? Ich merke gerade, ich finde es ganz schön schwierig, das zu unterscheiden oder zu sagen, worum es wirklich geht, ohne jetzt triggernde Begriffe zu benutzen oder so.
Aber ich fände es irgendwie, glaube ich, ganz hilfreich gerade, wenn du einen triggernden Begriff benutzt, weil ich dann weiß, worum es geht.
Diese Manipulationssituation zum Beispiel, die löst bei uns was aus.
Bei der Arbeit.
Bei der Arbeit, genau. Wo einer der Hauptsätze ist, das stimmt, ich kann das gar nicht wissen und das ist nur, dass ich denke, dass die Person etwas Manipulatives tut, ist schon das Anzeichen dafür, dass ich gerade was falsch mache. Also für uns gilt, wir sind tatsächlich unter anderem damit aufgewachsen, dass unser Handeln permanent eingeordnet wurde zwischen richtig und falsch und ganz viel von uns erwartet wurde auf quasi, ich würde sagen, heute auf Situationen, die sich definitiv falsch anfühlten, mit der Wahrnehmung, dass es jetzt richtig so zu reagieren. Ne? Also wir haben, glaube ich, ganz viel erlebt, dass unsere Wahrnehmung umgedreht wurde und dass das auch von uns erwartet wurde und dass wir verlernt haben oder dass wir einfach gelernt haben aus unserer Umwelt, was fühlen wir und was ist, ne, worauf, also keine Ahnung, jemand, was weiß ich, ist wirklich ein bisschen schwierig, aber weißt du, was ich meine? So dass wir heute merken, wir merken halt heute in unserem Alltag so ein Denken wie, boah, ist das gerade manipulativ, löst bei uns sofort eine Innenreaktion aus, die aber gelernt ist, die in früheren Gewaltsituationen gelernt wurde, weißt du? Und wir merken Körperreaktionen darauf, wir merken das, also wir merken dann wirklich auch, wie sich unsere Selbstwahrnehmung komplett verändert. Und in dieser Situation in der Gruppe haben wir einfach gemerkt, nö, es passiert gerade, es wird nicht laut, es wird nicht komisch, die Geräusche klingen nicht komisch, wir haben gerade einfach nur das Gefühl, dass wir gerne gehen würden, weil wir mit dieser Alltagssituation gerade konfrontiert sind und wir halt denken, warum sind wir hierher gefahren, warum machen wir das hier eigentlich gerade,
ja.
Weißt du? Und das fanden wir halt...
Ja, ist cool, mal so ein normales Problem zu haben.
Ja, oder weißt du, irgendwie zu sagen, es klingt vielleicht blöd, aber das war halt identifizierbar in der Situation, es hatte einen Zusammenhang. Wir konnten auch sagen, hey, hier sitzen ganz viele Menschen, die Person direkt neben mir, die hat ungefähr genauso geguckt, vielleicht hat die auch gedacht, Gott, was mache ich eigentlich? Und es war toll, da zu sein. Und wir waren, ne, wir sind da auch bis zum Schluss geblieben, so. Wir werden da auch wieder hingehen wahrscheinlich. Und konnten aber auch unterscheiden, wo wird zum Beispiel auch, weiß ich nicht, wir haben oft, wenn wir mit alten Denken konfrontiert sind, auch Körperreaktionen. Also wir haben dann, das wird verschwommen, das rauscht, wir hören dann Geräusche sehr unterschiedlich laut, unsere Körperwahrnehmung ist komplett weg. So Sachen, ne? Mhm. Und zu merken, in so einer Alltagssituation, wo es wirklich um Alltagswahrnehmung und auch mal Denkmuster im Alltag geht, da hatten wir das nicht. Der Raum blieb einfach gleich. Es war einfach angenehm kühl, was uns immer wichtig, also so, ne? Die ganzen Wahrnehmungen um uns herum, die konnten wir einfach alle halten.
Ja.
Und dann war klar. Und das finden wir zum Beispiel, das macht vielleicht immer noch nicht, dass wir das Denkmuster als solches inhaltlich komplett verstehen, aber zum Beispiel auch unterscheiden zu lernen. Woran erkenne ich das, was da gerade durch den Kopf läuft?
Ja.
Mhm. Das war jetzt irgendwie ein großer Bogen, glaube ich.
Aber ich finde, es ist eigentlich ganz gut, vielleicht ein bisschen zu sammeln, woran man das erkennt. So, weil dieser Satz, ich will eigentlich nicht hier sein, das ist was ich so jetzt im Nachhinein mit ein bisschen Abstand aus meiner ganzen Psychiatrie-Erfahrung, dass das so ein durchgehender Satz ist. Als auch, ja, manche Therapiesitzungen, manches Hilfeplangespräch als Jugendliche und dann junge erwachsene Personen, dass der Gedanke eigentlich immer da war, aber man dem nie folgen konnte. Also wir konnten dann halt nicht, ne, man ist ja abhängig. Wir sind ja abhängig gewesen in der Situation und wir wollten ja Hilfe. Das ist ja ne? So Stichwort Klapstrauma, das ist halt, das entsteht halt genau dadurch, dass man eigentlich da sitzt, weil man muss, weil es eine andere Alternative gar nicht gibt. Also da ist schon die erste Zwinge. Die zweite Zwinge ist, das hier ist nicht richtig, das hier ist nicht gut, ich will gar nicht hier sein, aber wo willst du sonst hin? Und wenn du geschlossen untergebracht bist, kannst du gar nicht anders irgendwo hin. Man kann sich dem nicht entziehen. Und ja, wenn man halt so umfassend auf Hilfe angewiesen ist, dann kann man sich dem ja auch nicht entziehen und dann kann man dem nicht mal folgen. Und dann bleibt dieser Gedanke oder dieser Impuls versickert irgendwie so. Der bleibt quasi stecken, kann nicht ausgeführt werden, kann nicht abgebaut werden in irgendeiner Form, weil er hat ja, es ist ja, als würde man... Ich habe mir das so im Nachhinein so ein bisschen vorgestellt wie so ein Vorfahrtbeachtenschild, das schon vom Wind völlig hin und her gezogen ist. Aber es steht da und es steht da aus einem Grund und es wurde dahingestellt, weil es wichtig ist, an dieser Stelle die Vorfahrt zu beachten. Und es ist auch dann noch wichtig, selbst wenn alle, die da in diese Straße langfahren, das nicht beachten, selbst dann ist es wichtig. Und so kommt mir das manchmal vor heute, dass ich das einfach missachtet habe und entsprechend auch nicht bemerkt habe, bewusst, wie ich eigentlich immer nur weg wollte. So, ne, auf die Frage, also so, ne, in der Auseinandersetzung, warum hast du dir das gefallen lassen? Wie war das für dich da? Was hattest du überhaupt für Möglichkeiten? Blabla, war das für mich dann total bestärkend auch zu merken, ey, der richtige Gedanke war die ganze Zeit da. Ich wollte da gar nicht sein. Ich wollte nicht da sein. Und die einzige Möglichkeit, dann nicht da zu sein, war, mich wegzumachen, zu dissoziieren. Und das war dann halt nicht mehr nachgedacht und überlegt, sondern das ist dann einfach passiert, weil es anders nicht ging. Aber der Gedanke, der Impuls war schon weit vorher da. Und so benutze ich Gedankenmuster heute oder so bestimmte Impulse benutze ich dann heute als Warnhinweise, die, um auch Dissoziation zu verhindern oder um, ja, um Wechsel zu unterdrücken oder irgendwie so. Das ist, als würde ich ja endlich gewisse Straßenverkehrsschilder ernst nehmen. Auch wenn alle um mich herum die nicht wahrgenommen haben oder beachten. Ist halt trotzdem für mich hilfreich, wenn ich sie beachte. Also falls sich jemand noch fragt, weshalb wir überhaupt darüber reden, dafür ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen.
Mir fiel, als du geredet hast, noch mal ein. Ich kann Menschen immer nicht angucken, wenn ich das Gefühl habe, dass ich gerade was falsch mache. Klassiker. Bei uns jedenfalls wirklich aus diesem, naja, ne, bleib mal schön bei dir selber. Ich finde es aber inzwischen, wir üben das, auch mal Leute echt anzugucken, während sie was sagen oder tun, wo ich schon denke, nee, finde ich nie gut. Und was das alles macht. Und auch das macht, also Denken ist für uns auch nicht nur immer der konkrete Satz, weil damit haben wir die größten Probleme. Denken ist ja auch, so wie du das auch gerade gesagt hast, ne, so ein verwehtes Schild da irgendwie wahrnehmen. Weil, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen schwer, wenn man aus dem konkreten Begriff Denken dazu übergeht, zu sagen, auch Wahrnehmung hat was mit Denken zu tun, aber hat sie für uns zumindest. Das ist kein bewusstes Denken, aber so ein Schild löst ja was aus und das ist dann doch wieder gedanklich oder kognitiv. Also wir benutzen zum Beispiel auch den Begriff kognitiv viel lieber als Denken, weil Denken für uns so mit Wörtern zu tun hat und Sätzen und kognitiv eher mit geistiger Beschäftigung. So, und selbst unterschiedliche Farben oder unterschiedliche Formen oder unterschiedliche Temperaturen haben ja eine kognitive Wirkung. Ne? Also, vielleicht nennen wir es auch lieber kognitive Muster. So. Zustimmung?
Ja. Ja, weiß ich nicht. Das müsst ihr dann entscheiden. Ich benutze ja noch nicht mal Gedankenmuster oder Denkmuster für mich. Das ist ja nicht mein. Nicht mein Begriff, aber ich kann folgen und verstehe, was du meinst. Tja. Ich glaube, ich auch nochmal wichtig finde in dem Zusammenhang mit Denken an der Stelle, klar, wir sind ja so ein intellektualisierendes Menschlein. Wir versuchen sehr viel zu denken. Und sehr viel mit Gedankenkraft zu lösen. Und da sind wir gut drin und da sind wir effizient drin. Alles klar, so, ne? Verhaltenstherapie hat richtig Spaß an uns, weil wir, ne? Wir sind absolut der Tabellentyp, so. Beobachten, messen und dann machen, so, gar keine Frage. Aber man kann bestimmte Traumareaktionen halt nicht wegdenken. So, man kann ein emotionales Trauma nicht mit Gedanken auflösen oder eine emotionalisierende Situation, wie jetzt zum Beispiel die Situation beim Handball, für mich, die kann ich nicht mit Gedankenkraft lösen. Da muss ich ein bisschen hinfühlen. Und das ist für mich eben, deswegen habe ich es als Beispiel angebracht, das ist mein Übungsfeld gerade, weil ich einfach trainieren muss, welche Gedanken lösen welche Gefühle aus und was ist ein Gefühl eigentlich? Mhm. Also, ich kann Grundemotionen gut auseinanderhalten, aber Gefühle sind nicht unbedingt immer Emotionen. Und mit den Grundemotionen ist es halt, als hätte man alle Grundfarben und daraus kann man große Gemälde machen. Aber man kann es halt, wenn man halt so funktioniert wie ich, dass ich kann oft nicht sagen, was ich eigentlich gerade fühle. Ich kann sagen, wie sich mein Körper anfühlt, aber nicht unbedingt das Gefühl dazu. Und ich habe irgendwie immer gedacht, naja, das muss ich ja auch nicht können, weil es ist ja eigentlich auch nicht relevant. Also man braucht das Wissen um die eigenen Gefühle ja nur, um mit anderen Leuten darüber zu reden. Und andere Leute, also aka Therapeutinnen, HelferInnen, manchmal auch Freundinnen, kommen völlig gut damit klar, wenn ich ihnen Informationen gebe. Also sie müssen nicht unbedingt ein Wort für eine Emotion oder ein Gefühl von mir wissen. Und das ist eine Fehlannahme. Das ist eine Annahme, die ich habe, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das so ist. Also dass ich auch ohne gut klarkomme. Ich habe stets gut kompensiert und wusste aber nicht, dass ich da was kompensiere. Ich wusste nicht, dass das gar nicht mal so üblich ist, nicht zu wissen, was man fühlt und vielleicht auch einfach sehr lange zu brauchen, bis man was fühlt. Und dass ich es einfach schon kompensiere. Und da erstmal hinzukommen, das zu kompensieren, dass ich kompensiere, zu dieser Erkenntnis wäre ich nicht gekommen, wenn ich mich nicht damit auseinandergesetzt hätte, wie spreche ich mit anderen. Und irgendwie fehlt immer was in der Kommunikation. Und da war ja auch lange der Gedanke, ja, das ist Dissoziation. Du bist einfach eine ANP, wie nennt sich das noch? Anscheinend normale Persönlichkeitsanteil. Du bist einfach auch weit weg von den Emotionen, Zwinki Zwonki. Was halt so selbstverständlich irgendwie hinnimmt, dass ich ein emotionaler Krüppel bin. So, also es ist irgendwie so der Gedanke, Hannah hat halt auch nicht so Emotionen. Das stimmt nicht. Ich habe Emotionen, aber ich kann sie nicht benennen und ich weiß oft nicht, welche das sind. Und das wurde halt immer so ein bisschen unterschlagen in dieser Ansprache dann, ne? Und in meiner Therapie dann auch einfach lange. Und jetzt da so hinzukommen, okay, was sind meine Gedanken, was sind meine Überzeugungen, meine Traumawahrheiten da drin in bestimmten Situationen? Weil wenn ich denke, ach, ich werde für immer alleine sein, ich werde nie eine Freundin haben, das ist ja schon auch nah an so, ich bin verlassen und allein auf der ganzen weiten Welt. Ist ja auch wieder so nah, das ist keine Traumawahrheit in dem Moment, in diesem Zusammenhang, aber ist ja nah dran. Und dann sich dahin zu bewegen, okay, wie fühlt sich das an? Jenseits der Angst, die ich eindeutig spüre, und sich dann damit zu befassen, das ist für mich irgendwie, nochmal einen Schritt zurück zu diesem Straßenschildbild. Es ist ja das eine, wenn ich die ganze Zeit denke, ich will hier weg, und das wird ständig überfahren, quasi von meiner Umwelt in der Situation und von mir selber entsprechend auch. Denn wenn sich außen niemand dran hält, warum soll ich mich dran halten? Aber es ist was anderes, wenn ich dieses Schild sehe und bei mir dann der Prozess losgeht, ich will hier weg, weil es sich nicht gut anfühlt, weil das Gefühl dazu ein negatives ist, dann wird es ja runder. Dann bekommt man auch quasi nochmal ein Argument geliefert, sich dem zu widmen. Und das ist gerade ein Gap, den ich versuche zu schließen und zu kompensieren vielleicht auch ein Stück weit. Ich weiß nicht. Ich habe mal ein Buch gelesen zu diesem Gefühlsding. Manche Menschen können es gut lernen und manche lernen es einfach nur besser zu kompensieren. Also ich weiß nicht, wie meine Aussichten sind, das irgendwie nochmal nachzureifen oder zu entwickeln, keine Ahnung. Aber ich weiß jetzt immerhin schon, durch diese kognitive Auseinandersetzung damit, da fehlt mir was, da muss ich auch noch drauf achten. Und dann ist es halt so was Aktives. Ich kann nicht bei mir erwarten, dass es intuitiv irgendwann mal hochkommt, dass ich mit genug Lauschen auf meinen Körper und meine Seele, dass es dann schon auftaucht. Wenn dem so wäre, dann hätte in 20 Jahren Therapie mal was passieren müssen. Das ist aber nicht passiert. Das heißt, ich muss mir das aktiv herstellen. Und auch dafür ist es dann vielleicht ganz gut. sich damit zu befassen. Also für alle Menschen, denke ich gerade. Also ist ja nicht nur in Bezug auf Trauma relevant.
So. Nee, aber irgendwie werden wir ja ständig dazu aufgefordert.
Ja, wirst du das? Oh. Ist das wirklich so eine... Sagt dir das jemand oder ist das so ein Gefühl, das du dann hast oder so ein Eindruck?
Ich finde, dass... Also für uns kann ich sagen, dass wir ab dem Moment, wo wir das erste Mal wieder, also wir sind halt ja als Jugendliche auch viel in klinischen Kontexten gewesen, aber eben unfreiwillig. Und ich finde, ab dem Zeitpunkt, wo wir als erwachsene Personen das erste Mal wieder auch freiwillig in so einem, oder ja, freiwillig in so einem klinischen Kontext waren und so diese Aufforderung kommen von, da musst du, mach das doch mal. Da machst du jetzt aber. Ich finde schon, ab dem Zeitpunkt fühlte sich das immer so an, als müssen wir einfach nur rausfinden, was wir jetzt eigentlich tun müssen, was wir tun und wie wir es tun müssen, damit es irgendwie funktioniert.
Hä, aber so ist es doch.
Bestimmt, aber es hat sich sehr am Außen orientiert. Das haben wir sehr abgelegt inzwischen. Also das ist so wie, wenn ich heute höre ANP, dann erinnere ich mich sofort daran, wie ich in dieser Therapiestunde saß und mir das erklärt wurde und ich irgendwie mich sehr lange daran abgearbeitet habe, wie ich das denn sein kann oder was ist eigentlich, wenn ich das nicht bin. Ganz ehrlich, heute kann ich sehr locker sagen, ich finde dieses Konzept der ANP für mich nicht passend und ich wende das einfach nicht mehr an. Weißt du? Mhm. Ist ja ein Unterschied. Mhm. So.
Okay, aber das ist so die Identitätsebene irgendwie, ne? Wie, da ist ja die Frage, auf welcher Ebene finde ich raus, was ich machen soll und wie ich es machen soll und nicht, was soll ich machen? Also als Handlungsebene. Weil, also ich habe das jetzt gerade so verstanden, dass dir in der Klinik so angetragen wurde, weil du eine ANP bist, musst du das und das machen. Und du hast jetzt aber gesagt, nee, ich mache das, weil ich bin sozusagen. Aber du musst ja trotzdem was machen.
Was? Ach, gar nicht. Nee, ach, das war so gar nicht in so einem direkten Zusammenhang. Ich weiß, dass mir irgendwie immer jemand Coolpacks gegeben hat. Mir hat auch mal einer ein ganzes Eisfach in die Hand gedrückt.
Oh Gott.
Also wirklich so ein Eisfach, das war halt voll mit Eis. Und gesagt, mach mal da jetzt irgendwie, damit du aufhörst zu dissoziieren. Wo ich heute halt denke, was war denn da drin die Aufforderung? Ich muss halt was tun. Oder ich, ne, diese ganzen Skill-Übungen, wir haben das wirklich irgendwann aufgehört zu machen, weil wir immer das Gefühl hatten, das fordert uns auf, was zu tun und dann wird's anders. Das hat aber nie gefragt, wenn du hier gerade so festgefroren sitzt, dich eigentlich nicht bewegen kannst und innerlich gerade schreien möchtest, was denkst du denn eigentlich gerade?
Ja.
Nee, hier, Coolpack, mach mal. Also, ne, da ist für uns sehr der Anfang, über Menschen einfach hinwegzugehen und die einfach niederzubrettern. Das ist gut, Skills zu können. Also wir wollen nicht Skills an sich in Frage stellen.
Ja.
Aber die Anwendung und das trifft auf Menschen, die schon vorher nicht gefragt wurden, wie sie sich vielleicht gerade mit irgendwas fühlen und die werden dann wieder nicht gefragt, sondern es wird nur gesagt, ah ja, du dissoziierst, zack, Kühlergu. Und mach da mal ein Handtuch drum, nicht, dass du dich da irgendwie, ne?
Ja.
So, kennen wir alle.
Okay, also
und wir haben die Dinge dann.
Das war dann, ne, auch also so eine Missachtung, so ein einfach Ausblenden von dieser emotionalen Ebene, die gerade bei dir los ist.
Ja, eine Missachtung, aber auch nicht aufgefordert werden, sich gedanklich da irgendwie zu äußern oder überhaupt was verstehen zu wollen oder so. Ne? Es war ein reines Handeln.
Ja.
Das ist für uns auch ein bisschen der Grund oder auch einer der Gründe, warum wir denken, warum wir so lange brauchten, an so einen Punkt zu kommen, dass wir uns mit diesen Dingen wirklich auseinandersetzen können, weil wir uns sehr lange daran abgearbeitet haben, dass wenn wir nur alles richtig machen, für uns auch irgendwann das mal aufhört.
Ja.
Ne? Und wir haben sehr viel Therapiezeit damit verbracht, verstehen zu wollen, was wir denn jetzt eigentlich richtig machen müssen, damit das endlich weg ist.
Aha.
Oder besser oder wir weniger haben von irgendwas oder so.
Ja. Aber ist das nicht auch ein Denkmuster, das dann hätte auffallen müssen, denke ich gerade? Also das, was ihr beschreibt, ist ja so das typische DBT-Dilemma von komplex traumatisierten Menschen. Also DBT, diese dialektisch-behaviorale Verhaltenstherapie, die ja komplett darauf basiert, dass man einfach, in Anführungsstrichen, was ja auch, also man lernt sich zu regulieren, Und wenn die Affektregulation dann funktioniert, dann also wenn die Regulation der Gefühle und Empfindungen funktioniert, dann kommt das Denken schon nach. Dann, das ist ja die Annahme. Ne? Mhm. Wenn die Leute das hinkriegen, nicht mehr diese nervigen, überflutenden Emotionen zu haben, dann kommen sie schon zu Sinn und denken jetzt mal anständig nach. So, das ist jetzt von mir frei übersetzt, interpretiert. Mhm. Aber ich frage mich irgendwie gerade, oder ich bemerke gerade, dass das ja, dieser Gedankengang, den du da geschildert hast, dass das ja eigentlich auch was ist, das zu der Therapie dazu gehört. Denn das darf ja eigentlich nicht passieren, auch wenn PatientInnen damit zu einer Therapie kommen. Dieser Gedanke, wenn ich hier richtig gut mitmache, wenn ich hier alles abarbeite sozusagen, dann geht's mir besser. Das ist ja nicht das Ziel. Es ist ja das, was man in der Therapie macht, egal welches Konzept man da jetzt verfolgt, macht man ja eigentlich, um eine Selbsterfahrung zu machen, aus der man bestimmte Schlüsse zieht für sich, die man dann wiederum instrumentalisieren kann in seinem Alltag. Also die Erfahrung, dass du einen Affekt bei dir regulieren kannst, zum Beispiel durch ein Skill, soll ja eigentlich dein Gefühl für dich selber, für deine eigene Selbstwirksamkeit stärken, sodass du dir dann bei einer anderen Situation selber einen Skill an die Hand geben kannst, und zwar in Form von, hey, ich kann was beeinflussen, ich kann was machen, ich kann jetzt hier in Ruhe drüber nachdenken, sozusagen. Warum erzähle ich das jetzt gerade? Achso, weil ich irgendwie dachte, weil mir das aufgefallen ist und ich den Gedanken hatte, ja, fuck, ey, und so kann Therapie es einem einfach auch sehr erschweren, wenn die nicht gut gemacht ist. So, wenn man in so eine Art Therapieform reingerät und dann einfach nichts gut läuft. Also weder die Psychoedukation noch der Aufbau der Behandlung.
Ja, also wir würden tatsächlich grundsätzlich Traumatherapie, wie sie angelegt ist in all der Literatur und den Konzepten, die es aktuell so gibt, sowieso, wir finden das überarbeitungswürdig. Mhm. Aber das ist unsere Meinung dazu. Wir machen seit einigen Jahren, arbeiten wir mit einer Person, die eben nicht verhaltenstherapeutisch arbeitet. Das hat uns echt viel gebracht. Und wir waren tatsächlich, die erste Klinik, in der wir waren, war eine verhaltenstherapeutische Psychosomatik und wir haben da jeden Tag Psychoedukation gehabt. Und ich habe da schon Dinge gelernt, die mir bis heute helfen und die auch so ein Grundbaustein sind. Und trotzdem, wenn ich eine Person nicht danach frage, weil ich finde, die Person kann das mir gerade nicht beantworten. Ne? Also es wurde ja für uns entschieden, dass wir Fragen nach unserem Erleben nicht beantworten könnten, weil uns das überfordern würde. So, das wurde ja vorher entschieden. Das wird ja in Traumatherapie entschieden. Immer wieder, ne? Nee, das ist jetzt nicht dran. Gut, was ist denn dran? Ah, Skill, ja, klar.
Oh Gott.
Naja, aber ganz ehrlich, grob gesagt, ich glaube, dass viele Therapien so laufen, also unsere sind verschiedenster Art so ähnlich gelaufen. Aber das Ding ist für mich so ein bisschen, wenn mir jemand sagt, ich soll was tun und nie danach fragt, wie eigentlich meine Traumaerfahrungen eingebettet waren und dass ich auf Befehl handeln gelernt habe und nicht auf die Idee kommt, dass mir diesen Befehl zu geben oder diesen Auftrag zu geben, bei mir einfach traumaassoziiertes Handeln auslöst und eine gewisse Verzweiflung, weil angeblich ich ja jetzt nur rausfinden muss, wie ich es richtig machen muss, damit es für mich vielleicht auch irgendwie gut ist. Hm. Weißt du? Und daraus ergibt sich ja was. Und wir haben das wirklich sehr, sehr lange versucht. Und ich glaube auch gar nicht, dass das eine Institution war oder eine Person, sondern dass wirklich sehr wenig darauf ausgerichtet ist, sich damit mit diesen Fragen zu beschäftigen, sondern ich glaube, ich würde jetzt auch nicht mal Absicht unterstellen, sondern wirklich auch, es gibt irgendwie so ein Konzept, was irgendwie, ne, einen bestimmten Ablauf hat, was Personen da irgendwie auch, wo es so einen Versuch gibt von zu sagen, okay, akut traumatisiert oder akute Belastungssymptome, dann machen wir erstmal das, das und das, damit die Person dann eventuell in die Situation kommt, das und das zu tun. Da unterfragt dann keiner mehr, ob das wirklich Sinn macht, so rum. Ja, vielleicht hätte mich das überfordert, vor 15 Jahren über bestimmte Dinge zu sprechen. Aber vielleicht hätte es mich auch quasi in die Situation gebracht, zu sagen, ach krass, ich kann das gar nicht. Mhm. Warum eigentlich nicht?
Ja.
Und dann hätte vielleicht ich weiß nicht, wie viele Stunden ich damit verbracht habe, zur Therapie zu gehen und mir immer wieder vorzunehmen, in meinem Kopf ist was und ich will das so unbedingt sagen. Und anderthalb Stunden später, weißt du, an der Bahn zu stehen und zu denken, Scheiße, wieder nicht geklappt. Mhm. Jetzt muss ich eine Woche durchhalten. Und das ist für mich ein jahrelanges Ding gewesen. Und selbst mit meiner jetzigen Therapeutin habe ich sehr lange darum gekämpft, dass die mir doch jetzt wirklich, also die hatten wir uns ausgesucht, die bezahlen wir halt auch selber von Anfang an. Und wir hatten dann schon dieses Ding, naja, also mit der muss das jetzt aber anders laufen. Die kann doch jetzt nicht auch schon wieder sagen, was wir machen müssen, damit es irgendwie, und dann schaffen wir das nicht und dann sieht die das aber nicht und dann können wir mit der auch nicht darüber reden. Wir haben irgendwie sehr lange mit der gebraucht, eine gemeinsame Sprache da drin zu finden. Und wir arbeiten inzwischen, okay, ne, wir nehmen immer den Krebs so ein bisschen raus, von daher ungefähr so 4,5, 5 Jahre. Was lang ist und gleichzeitig aber angemessen, also so. Und wir haben jetzt Gespräche, wo wir darüber reden, wie das, was sie sagt, bei uns, was das bei uns macht oder was wir hören oder welche Prozesse und auch eben Denkmuster das bei uns auslöst. Und wir arbeiten gern mit der, wir stehen da auch sehr zu, wir haben auch wirklich uns ein gemeinsames Arbeiten erarbeitet, also wir sind beteiligt an dieser Art des Arbeitens, ne, also das so. Und trotzdem, jetzt ist es so, dass wir sagen können, wenn du das und das sagst, dann macht das bei uns das und das und löst das Denkmuster aus. Und wir haben jahrelang irgendwie versucht, das zu verbergen. Wir haben uns daran abgearbeitet, was wir denn jetzt schon wieder falsch verstehen. Warum eigentlich in unserem Kopf immer dieser Kram losgeht, weißt du? Mhm. So, und ich finde deswegen, also...
Ich finde interessant, dass ihr so schildert, dass ihr so bestimmte Denkmuster dann schon gemerkt habt. Und sie aber nicht mehr besprochen habt einfach. Mhm. Das ist natürlich total tragisch. Das ist auch nochmal, ja, ist aus meiner Perspektive klassisches Helfertrauma-Folgeproblem. Mhm. Ist aber auch wiederum nicht nur das, ne? Es ist auch wieder Kommunikations-, also das ein ähnliches Muster habe ich halt in Bezug auf andere Sachen, die ich im Alltag einfach nicht mehr sage. Oder gar nicht anbringe, weil ich einfach voraussetze, dass mein Gegenüber eine bestimmte Haltung dazu hat oder eine bestimmte Annahme, ohne das zu prüfen. Und dann denke ich habe schon alles durchschaut. Ich sag das jetzt nicht. Ich kann hier einfach so durchsliden. Und dann habe ich aber Menschen in meinem Leben, wie meine Therapeutin, aber auch mein Mann und eine Freundin, die immer erstmal so, warte mal, warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Oder ne, ist das, warte mal, was setzt du hier bei mir voraus? So. Mhm. Also das ist schon irgendwie, also auch da wieder sowas, ne? Es kann so Traumashit sein, es kann aber auch einfach so eine Alltagserfahrung sein, die einen dazu bringt, Vorannahmen zu machen, die einfach nicht zutreffen. Und dann bei Traumasachen gehört halt dann aber auch immer so ein bisschen für mich dazu, den Mut und die Schalte zu haben, erstmal zu hinterfragen. Also, ne, bei unserer Therapie war das ja auch so das Problem, dass wir einfach richtig lange, richtig gut mitgemacht haben und uns richtig doll angestrengt haben, was zu kompensieren, von dem wir nicht wussten, dass wir es kompensieren. Und dann sind wir 4 Jahre in der Therapie und haben das Gefühl, das ist die beste Therapeutin, mit der wir bisher gearbeitet haben, die uns weder auf so einen komischen Sockel hebt, noch irgendwie komisch bemitleidet, noch irgendwie Grenzen diffus macht oder so, die wirklich bilderbuchmäßig das abarbeitet, was man so erwartet. Und warum zum Henker funktioniert das irgendwie nicht? Und raus kam halt auch, dass wir einfach ganz, ganz viele ganz Alltagskommunikationsmissverständnisse mit in die Therapie gebracht haben, ohne das zu reflektieren, weil wir es nicht wussten, dass wir da ein Missverständnis haben. Dass Leute eine ganz, ganz andere Art zu denken und zu urteilen haben als wir selber. Und das, so dieses sich gleichsetzen mit anderen und die eigene Unterschiedlichkeit auf einer Ebene halt einfach nicht wahrzunehmen. Das war unser Thema dabei. Mhm. Und ich glaube, wenn wir diesen Prozess es geht um den Autismus und es geht darum, dass wir die Diagnose gemacht, also die Diagnostik hatten. Und diese Diagnostik ist ja einfach bei Komplextrauma und Autismus ist also einfach super ähnlich, ne? Und es ist total schwer, da bestimmte Grenzen so das auszudifferenzieren. Mhm. Unser Diagnostikprozess war ein halbes Jahr. Richtig intensive Arbeit für den Diagnostiker und mich. Und auch für den Facharzt, mit dem ich dann da zu tun hatte. Also wir waren ein halbes Jahr lang damit beschäftigt, wie denke ich jetzt eigentlich? Und ne, so in welche Richtung geht es und was belastet mich dabei, bla 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 bla. Aber in diesem Prozess habe ich halt erstmal gemerkt, warte mal, es ist so grundverschieden. Und es hat überhaupt nichts nur damit zu tun, dass ich angepasst sein will und das nicht hinkriege, sondern einfach bestimmte Kategorien haben bestimmte Menschen einfach nicht. Die Mehrheit der Menschen hat bestimmte Kategorien einfach nicht, an denen ich mich orientiere. Ebenso meine Therapeutin. Aber die Annahme, ihre Annahme, ich hätte die gleichen Kategorien wie sie und die meisten anderen Menschen auch, plus meine Annahme, von mir würde er verlangt, jemand zu sein, der ich nicht bin und zu funktionieren, wie ich nicht funktionieren kann, das war das Missverständnis. Und da kommen wir halt zu diesem Punkt von, man braucht manchmal Hilfe und eben auch so einen Blick ganz von außen, um bestimmte Denkmuster überhaupt erstmal zu raffen in ihrem, in ihrer Präsenz. So ohne Vergleich und ohne Vergleichsplattform vielleicht oder Rahmen ist es vielleicht auch gar nicht möglich. Das weiß ich nicht genau, aber für mich wäre es in Bezug auf meinen Autismus nicht möglich gewesen, ohne diesen intensiven Austausch und ohne dieses, ja, ohne den Zeitraum, der mir da gegeben wurde, einfach alles so darzulegen.
Ja, und du einfach auch ohne die Menschen, die die das mit dir, mit euch erforscht haben, ne?
Ja.
Also das ist ja so ein bisschen dieses, wenn das nicht, also wenn es den Raum dafür nicht gibt und die Möglichkeit oder überhaupt diese vielleicht ja auch dieses, ne, los, lass uns das jetzt erforschen, dann kommst du nicht drauf, ne? Das ist ja das, wo ich meinte, wenn mich nie einer fragt, was ich eigentlich denke und nur sagt, hier, nimm mal ein Coolpack.
Ja.
Wie soll ich denn darauf kommen, dass das, was gerade passiert, überhaupt was mit meinem Denken zu tun haben könnte? Oder dass ich in meinem Denken, ne, für mich war, okay, ich bin darauf angewiesen, dass von außen einer mir ein Coolpack gibt. Ja, okay.
Ja, oder ne, wenn es halt, das passiert ja eben dann auch oft in Therapie, hatten wir jetzt auch kurz schon angesprochen, wenn die Vorannahme ist, diese Patientin hat ausschließlich traumareaktive Denkmuster. Also wenn, das war ja eben das Problem. Meine Therapeutin hat ja durchaus gemerkt, was da, dass da irgendwas irgendwie immer komisch, schräg dran vorbeigeht. Aber das ist es halt, wenn man mich mit meinen ganzen Problemen und der Diss dann sieht, dann hat man irgendwie gleich die Traumaschublade auf und da drin ist ganz viel Ähnlichkeit mit Autismus. Aber eben nicht nur. Und dann kommt man, also dann wird man halt durch so eine Schablone angeguckt und auch entsprechend angesprochen und dann sind bestimmte andere Aspekte gar nicht mehr so, werden einfach nicht genug gewichtet, nicht genug eingeordnet irgendwie oder dazugenommen. Deshalb. Und ich würde gerne zum Ende kommt irgendwie auch nochmal sagen, wie wertvoll das ist. Also ich habe immer das Gefühl, immer wenn ich was verstanden habe, wenn ich so ein Denkmuster wahrgenommen, analysiert und aufgebrochen bekommen habe, dann gewinne ich irgendwie was. So gar nicht mal so, ah, ich bin jetzt irgendwie der König im Käfig, sondern so einfach, okay, ich habe was verstanden und jetzt kann ich gucken, was meine Möglichkeiten sind, was zu machen. Und dann kann ich ja immer noch gucken, was ich davon machen will und was ich überhaupt machen kann und was mich hindert, was mich nicht hindert, was mich stärkt oder so. Aber dann habe ich wieder das Gefühl, ah, okay, es ist nicht alles in Stein gemeißelt, alles ist in Wahrheit Prozess und ich kann Teil dieser Prozesse sein und kann gucken, wie ich mich da einbringe. Und das ist dann wiederum immer so stärkend. Ich habe das Gefühl, oh, so ein Millimeterchen wachse ich daran halt schon immer noch. Ja, du nicht?
Doch, unbedingt. Ich habe gerade noch, ein Beispiel, was das, glaube ich, für uns zum Abschluss, gutes Abschlussbeispiel. Wir haben öfter Körperschmerzen und können aber total schlecht Medikamente gegen Schmerzen nehmen. Unendlicher Kampf mit unserer Therapeutin, Selbstfürsorge, macht's doch nicht noch schlimmer, Schmerzgedächtnis des Körpers, also und so weiter, ne? Neulich dachten wir, was ist das eigentlich mit diesen Schmerztabletten? Warum kann ich jetzt nicht einfach so eine blöde Schmerztablette nehmen? Und dann dachte ich irgendwann, oder wir, also, weil ich eigentlich nur Angst darüber habe, wenn ich die Schmerzen nicht mitbekomme, dass dann, und dann kam, das mag ich jetzt nicht formulieren, aber es gab ein ganz klares Wenn-Dann. Und dann dachte ich mir, ah, das ist ja spannend. Aber das können wir ja voneinander trennen. Und da an der Stelle finden wir es halt, und es ist eigentlich dasselbe, was du auch gesagt hast, es ist halt hilfreich und es ist, es macht halt was möglich. Und ich werde auch weiterhin echt Probleme damit haben, Schmerzmittel zu nehmen. Aber vielleicht denke ich beim nächsten Mal dran, ach Mensch, da war ja noch was.
Ja, und vielleicht kommt ja dann noch wieder was anderes. Also vielleicht ergibt sich ja dann doch irgendwann noch eine Möglichkeit.
Ja, und eben auch aus diesem, also und dieses Individuelle steckt da für uns halt auch sehr drin, weil ich verstehe, dass meine Therapeutin immer wieder gesagt hat, hey, das hat was mit Selbstfürsorge zu tun, wenn du da nichts nimmst. Das stimmt aus ihrer Perspektive auch, aber für uns ging es gar nicht darum, dass wir Selbstfürsorge verweigern, sondern einfach drauf zu kommen, was ist es denn aber eigentlich, was da in unserem Kopf gerade. Deswegen können wir irgendwie, also wir würden, glaube ich, gerne sehr dafür werben. Man muss damit auch nicht gleich alles, ne? Also ich finde, also man kann aber was verstehen und es trotzdem wieder so machen. Ich finde es auch gut, damit zu enden, zu sagen, man
kann auch so, völlig mit absolutem Bewusstsein scheiße mit sich umgehen.
Nein, das, was ich meine, ist, nur weil man jetzt was versteht, heißt das ja nicht, dass das, also ne, da braucht es ja noch ein bisschen mehr mitunter.
Ja, man muss dann halt erstmal gucken, okay, was brauche ich? Ich habe hier ein Problem. Was brauche ich? Und diese Phase mag ich aber. Das mochte ich auch immer so an Verhaltenstherapie. Wenn man ein Problem erkannt hat, dann kann man sich ein schönes Spreadsheet machen und sich einen Lageplan aufschreiben und dann kann man das Problem analysieren und gucken und aufschreiben und Notizen machen. Und
ja, wir sind mehr, glaube ich, so das handelnde Mensch, weil wir haben uns jetzt diese Schmerztablettenpackung erstmal mitten auf die Marschmaschine, also auf unseren Küchentisch gelegt. Und müssen da immer dran vorbei. Also ich glaube, ja, aber man kann, genau. Und
inwiefern
man kann
dann verändert Dinge machen. Das dann was? Also seid ihr
für
dann,
uns?
Ja, seid ihr ja. Dann einfach mehr konfrontiert, oder?
Ja, wir wissen dann, also die Existenz dieser Schmerzmittel und dass die gar nicht weit weg sind. Und das ist für uns tatsächlich anders, macht es für uns einfacher,
okay.
Dran zu denken, die dann auch zu nehmen.
Interessant. Ergibt für mich gar nicht so viel Sinn, aber wenn es funktioniert.
Das ist so ein... Ja, aber wir haben auch, keine Ahnung, eine Postkarte am Spiegel kleben, wo ein Satz draufsteht, der gut ist. So ähnlich ist das, glaube ich, auch. Die Packung liegt dann halt da. Das macht was bei uns.
Interessant. Ne? Ja.
Witzig. Aber auch das vielleicht eher was für den nächsten Podcast. Ich glaube, heute haben wir ganz schön viel geredet.
Ja.
Hat Spaß gemacht. Danke euch.
Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.